Orange im Dialog. Reinhören, mitdenken, mitreden.
Moin aus Niedersachsen. Die Freien Wähler haben bei der Kommunalwahl in Bayern so etwas erreicht wie einen Kantersieg. Und die Frage, können Sie das bei den kommenden Kommunal- und Landtagswahlen wiederholen? Eine Frage, die ich jetzt klären möchte. Und damit herzlich willkommen zur Freisprechanlage. Mein Name ist Andreas Hai und ich begrüße ganz herzlich Gregor Ford. Hallo Gregor.
Ich grüße dich, Andreas. Hallo.
Gregor, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, das werde ich hinbekommen. Gregor Ford ist mein Name. Ich bin der Generalsekretär der Freien Wähler, seit 2013 schon im Bundesvorstand und aktiver Kommunalpolitiker, Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Ja, Freie Wähler, das liegt mir im Blut. Da bin ich immer aktiv und ja, heute hier bei dir im Podcast.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Wer und was sind eigentlich die Freien Wähler?
Naja, das lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten. Die Freien Wähler sind eine Partei. Sie sind auf allen Ebenen in Deutschland wählbar. Und ja, wir sind die starke Kraft der Mitte. Das bedeutet, dass wir gesellschaftliche Interessen zusammenbringen. Und ja, entgegen dem aktuellen Trend in der Politik, da geht es ja immer um Spalten, um Polarisieren. Und wir sind da das Gegenmodell zu. Wir Freie Wähler sind die, die Menschen noch zusammenbringen, die Gemeinschaft organisieren, ja, die es einfach hinbekommen, dass dieses Land funktioniert. Das ist so unser politischer Ansatz.
Und trotzdem kennen die meisten die Freien Wähler nicht, obwohl wir in diversen Parlamenten vertreten sind. Wo sind die Freien Wähler überall aktiv?
Wie gesagt, ganz Deutschland. Es gibt die seltsamsten Orte, an denen man Freie Wähler nicht erwartet und dann trifft man sie. Zum Beispiel mitten in Berlin gibt es mehrere Bezirksvereinigungen der Freien Wähler. Verbindet man jetzt nicht mit uns Großstadt, Hauptstadt, sondern man sieht uns eigentlich eher in den ländlichen Gemeinden, im ländlichen Raum. Aber uns gibt es eigentlich überall. Besonders, glaube ich, medial Aufmerksamkeit erzielen wir dadurch, dass wir in Bayern sowohl im Landtag als auch in der Landesregierung sind, den stellvertretenden Ministerpräsidenten stellen mit unserem Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger. Ja, und dadurch auch einfach ganz viel auch auf Bundesebene relevant sind, weil Bayern ist kein kleines Land. Die Gesetzgebung in Deutschland funktioniert immer im Zusammenspiel von Bundestag und Bundesrat. Und da sind wir Freien Wähler im Bundestag noch nicht, aber im Bundesrat schon ein gewisser Faktor. Und von daher werden wir über diese bayerische Tätigkeit immer sehr wahrgenommen. Aber es gibt in jedem Bundesland die Freien Wähler als Landesvereinigung. Und auch im Europaparlament sind wir inzwischen mit 3 Abgeordneten vertreten. Das hat mal angefangen, da haben wir eine Abgeordnete gehabt, die Ulrike Müller, bayerische Landtagsabgeordnete, bis zu dem Zeitpunkt Landwirtin. Die hat damals die Pionierin gemacht. Und heute sind es schon 3. Das ist über die Jahre immer mehr geworden, weil unsere Arbeit einfach überzeugt.
In welchen weiteren Länderparlamenten sind denn sonst noch Freie Wähler vertreten oder waren sie vertreten?
Ja, da müssen wir tatsächlich von der Vergangenheit reden, weil in Rheinland-Pfalz sind wir in der letzten Wahlperiode im Landtag gewesen. Wie ich finde, auch nicht unerfolgreich. Gerade beim Thema Ahrtalflut haben wir den Untersuchungsausschuss als Freie Wähler sehr stark geprägt. Der damalige Landesvorsitzende Stefan Wefelscheid, Anwalt von Beruf, der hat da die große Bühne gehabt, tatsächlich mit einer sehr großen Präzision die Landesregierung in Erklärungsnot zu bringen. Das war wirklich gute parlamentarische Arbeit. Aber der Wahlkampf wurde nicht um gute parlamentarische Arbeit am Ende geführt, sondern da ging es um so eine Polarisierung, Zuspitzung. Wer wird Ministerpräsident, SPD oder CDU? Dazu eine sehr starke AfD. Und dann war Landespolitik und parlamentarische Arbeit nicht so im Fokus. Und dann hat es uns leider knapp rausgetragen. Ist ärgerlich, aber auch nicht ein Weltuntergang, weil die Kollegen sind jetzt schon wieder dabei, den Wiedereinzug zu planen. So sind wir Freien Wähler. Wir sind jetzt nicht irgendwie so eine Einmalerscheinung, sondern wir sind immer weiter am Ball. Uns hält nichts auf. Ne?
Du hattest schon mal angesprochen, wofür die Freien Wähler stehen. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden oder etwas ausführlicher?
Ja, absolut. Ich glaube, am besten erklärt sich das so, wer sind die Freien Wähler von ihrer DNA her, wenn man so ein bisschen in Geschichte guckt. Jetzt nicht alle gleich ausschalten, die unter 30 sind. Geschichte kann durchaus spannend sein. Wenn man einfach sieht, die Freien Wähler gibt es seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals war einfach die Situation in den Städten und Gemeinden, musste Politik wieder neu organisiert werden. Es bildeten sich die ersten Parteien, die wir heute ja auch immer noch kennen, oder gründeten sich wieder teilweise auf historische Vorgänger aufbauend. So, und da waren aber auch Menschen, die gesagt haben, so, ja, die letzten Jahre des Führerstaats, Einparteienstaats, die haben uns vom Prinzip die Partei irgendwo geheilt und wir wollen uns nicht jetzt gleich wieder in einer politischen Partei organisieren. Und die haben sich in freien Wählergruppen, unabhängigen Wählergruppen zusammengefunden. Über die Jahre hat sich dann der Begriff Freie Wähler, gerade im süddeutschen Raum, für diese Bewegung etabliert. Und spätestens in den 70ern hat es dann so Zusammenschlüsse auf Landesebene gegeben. Jetzt dann ab den 90er, 2000er Jahren auch immer wieder den Versuch, eben auf landespolitischer Ebene aktiv zu werden. Und das gipfelte am Ende dann 2010 in die Gründung der jetzigen Freie Wähler Bundesvereinigung als Partei. So, und das ist so ein historischer Weg einfach gewesen. Die Uridee der Menschen war, wir müssen sehen, dass hier wieder ein Schwimmbad ist, dass die Versorgung mit den Dingen des Alltags wieder funktioniert in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Und uns ist das jetzt mal egal, ob die Wasserversorgung, die Müllentsorgung rot, schwarz, gelb, grüne gab es damals noch nicht. Vielleicht hat es deswegen auch ein Wirtschaftswunder gegeben. Dass die Parteifarbe erstmal egal ist, sondern dass die wesentliche Botschaft ist, es muss halt einfach laufen. Oder wie Barack Obama viele Jahrzehnte später dann mal gesagt hat, get stuff done. Und das ist so diese Urmentalität der Freien Wähler. Und das hätte wahrscheinlich auch ewig so funktioniert. Der Freie Wähler wäre glücklich in seinem Kommunalparlament gewesen. Muss ich sagen, bin ich auch. Also nichts macht mir mehr Spaß, als hier in Lübeck, in der Lübecker Bürgerschaft, solche Dinge möglich zu machen, dass einfach die Daseinsvorsorge hier funktioniert, dass Straßen vernünftigen Zustand haben, dass Schulen besuchbar sind. So. Das ist einfach total herausfordernd und wäre mir wahrscheinlich auch genug gewesen. Nur das Schlimme ist halt, inzwischen kannst du als Kommunalpolitiker all diese Sachen kaum noch, weil der Gestaltungsspielraum einfach so gering geworden ist. Das Wort heißt Konnexität. Eigentlich sollte in unserem Staat,
sprechen wir hier immer wieder.
So, eigentlich sollte in unserem Staat das Prinzip gelten, was auch in dem Leben von jedem Menschen gilt. Wenn ich was bestelle, bezahle ich es. So. Aber die Bundesregierung, die verhält sich halt wie so ein Jugendlicher auf Klarna-Schulden. Da wird alles möglich.
Das musst du jetzt für die Älteren erklären.
Ja, das ist so, wenn du irgendwie online shoppst und sagst, ich will das nicht sofort bezahlen, erst in 90 Tagen, dann gibt es da so einen Anbieter für. So, und dann stapelst du das immer weiter an und halt stellst irgendwann fest, 90 Tage kommen ja auch. Ne? Also das ist ja nicht so weit die Zukunft. Und zack, bumm, ist da der ein oder andere in der Schuldenfalle gelandet. Und ähnlich macht es halt die Bundesregierung. Und es ist auch völlig egal, ob es Friedrich Merz, Olaf Scholz, Angela Merkel, Gerhard Schröder, Helmut Kohl, sie haben es alle so gemacht. Auf Bundesebene werden neue Gesetze beschlossen. Da gibt es auch bestimmt immer super tolle Gründe. Ne? Also kannst du nichts gegen sagen. Aber was eben nicht mitbeschlossen wird, ist der Geldfluss an diejenigen, die es ausführen, nämlich die Städte und Gemeinden, Kreise, Bezirke vor Ort. Da wird dann halt maximal die Leistung, die da ausgekehrt wird, wird denen erstattet, aber nicht das Personal, was das machen muss. So, dann wird das Bundesteilhabegesetz beschlossen. Bestimmt für ganz viele Betroffene eine super Veränderung. So, aber halt für die Städte und Gemeinden der bürokratische Irrsinn. So, dann stellst du da einfach mal 10, 15 bis zu 50, je nachdem, wie groß deine Gemeinde ist, mehr Leute ein. So, und dann kratzt du dir am Kopf, sagst, wer bezahlt es jetzt? Ja, nicht der Bund, der gesagt hat, das muss gemacht werden, sondern die Stadt oder die Gemeinde vor Ort zahlt. Und das ist halt so ein Prinzip, das funktioniert nicht. Und das führt dann dazu, dass du für ganz wesentliche Aufgaben am Ende kein Geld mehr hast vor Ort, dass irgendwo Schwimmbäder geschlossen werden, dass ja ein Jugendzentrum nicht mehr finanzierbar ist und all solche Dinge. So, und wenn du das ein paar Jahre machst als Kommunalpolitiker, stellst du einfach fest, wenn ich hier nicht einen Anschluss an eine politisch höhere Ebene habe, wenn ich hier nicht die Themen, die ich hier erlebe, mal mit irgendwem besprechen kann, der was dran ändern könnte, so, dann frustrierst du dich einfach komplett durch. Dann sagst du irgendwann, ich stehe nicht mehr von der Couch auf, ich gehe nicht mehr ans Rathaus, hat keinen Zweck. So, und da kam eben auch so diese Grundidee der Freien Wähler her, dass wir aus Notwehr, das ist wirklich aus politischer Notwehr, gesagt haben, jetzt machen wir auch Landes- und Bundespolitik bis hin zu Europapolitik. So, und wo wir damit mal angefangen haben, hat man festgestellt, na, die machen das gar nicht mal so schlecht.
Die Kommunen sind die Herzkammern der Demokratie und der ein oder andere sagt, vor dem Hintergrund der Verschuldungssituation der Kommunen, unsere Herzkammer steht vor dem Infarkt. Siehst du das genauso?
Ja, wir sind im Grunde schon drüber. Also wir haben gerade die schlimmste kommunale Schuldenkrise, die es seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland gibt. So, das ist ein Wahnsinn, was in den letzten Jahren jetzt passiert ist. Das spitzt sich immer weiter zu. Und das sind inzwischen teilweise Summen an Altverschuldung, die aufgelaufen sind. Die kannst du selbst beim stringentesten Sparkurs, ich sag mal, in einer Lebensspanne eines Menschen nicht mehr tilgen. So, und das ist für mich eben auch ein Demokratieproblem. Jetzt kann man sagen, ja,
absolut.
Okay, dann da wurde schlecht gewirtschaftet, heißt es dann immer. So, der Bürgermeister hat seinen Haushalt nicht im Griff. Ja gut, was will der machen? Ne? Geld kann er nicht drucken. Aufgaben werden ihm gesetzlich vorgegeben. So gibt es sicherlich auch schlechte Bürgermeister, die noch ein paar Schulden obendrauf satteln. So, aber im Grundsatz mal die meisten können wenig für die Finanzlage ihrer Kommune. So, und das ist gar nicht mehr abzutragen. Du wirst dann gezwungen, immer weiter einzusparen, aber irgendwann geht es auch nicht mehr. Irgendwann bist du an dem Punkt, da erfüllst du nur noch gesetzliche Pflichtaufgaben. Und da ist das Demokratieproblem. Du hast vor Ort Kommunalwahlen, da werden Menschen gewählt, weil sie für etwas antreten, weil sie mit dir auf dem Marktplatz diskutieren und sagen, ich möchte, dass wir mehr Fahrradwege bekommen, sagt dann irgend so ein Grüner, damit man da mit dem Lastenrad wunderbar durchkommt. So, dafür wählen den Menschen. Das ist ja auch okay. So, und dann tritt er sein Amt an und dann kann er das einfach nicht machen. So, und er kann das nicht machen, weil er gar nichts machen kann, weil er nur dafür sorgen kann, dass es noch einen Ordnungsdienst gibt, so, dass irgendwo das Passamt geöffnet hat und der Gestaltungsspielraum, der ist inzwischen fast ganz weg. So, da musst du mal Glück haben, dass ein paar Fördermittel von höherer Ebene ausgelobt werden, wo du dir dann sowas finanzieren kannst. So, und das ist halt der Punkt, das ist ein Demokratieproblem. Ich meine, ich streite mich ganz gerne mit den Kollegen der anderen Parteien, was ist jetzt wirklich nötig, was hat Priorität, brauchen wir dies, brauchen wir das, so, und der Wähler soll es dann doch entscheiden. Der soll dann doch sagen, wollen wir lieber ein vernünftiges digitales Parkraummanagement oder wollen wir irgendwo ein Förderprogramm für Lastenfahrräder? So, das entscheidet doch ein Wähler. Der wählt dann doch entweder die einen oder die anderen. So, aber wenn wir an dem Punkt sind, dass aufgrund der Finanzlage, egal was er wählt, er gar nichts bekommt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen sinkt. Teilweise in manchen Bundesländern völlig im Keller ist. Und das ist der erste Punkt, wo auch dieser ganze Frust entsteht, der dann am Ende dazu führt, dass hier die Radikalen stärker werden. Weil du einfach mitbekommst, das hat alles keine Wirksamkeit, was ich hier mache. Der Staat ist gar nicht mehr leistungs- und handlungsfähig. So, und ich glaube, es geht nicht immer um diese Riesenthemen. Es geht nicht darum, so was der Trump gestern gesagt hat ob jetzt ein Flüchtling mehr oder ein Flüchtling weniger irgendwo registriert worden ist. Das ist das, was uns in ARD und ZDF den ganzen Tag vorgespielt gespielt wird. Aber der Frust, der entsteht doch schon, wenn du mitkriegst, Hallenback wird 2 Euro teurer, Hundesteuer wird teurer, Schlagloch in der Straße wird nicht beseitigt. Das ist doch der ganze tägliche Wahnsinn, mit dem du konfrontiert bist, wo du merkst, dass dieser Staat nicht mehr funktioniert. So, und das ist ja auch keine falsche Wahrnehmung. Es läuft einfach nicht mehr. So, und da entsteht Frust, das stapelt sich immer weiter auf. Dann kommen da so ein paar Leute mit einem TikTok-Kanal und ordentlich Wumms hinter den Aussagen und dann werden die gewählt. So, das ist ein Demokratieproblem. Und CDU und SPD, die großen Volksparteien, die ja mit uns Freien Wählern zusammen die meisten Kommunalpolitiker in diesem Land stellen, so, die hören halt nicht auf ihre Leute. Die sagen, das ist egal. So, wir drehen hier weiter unseren Turn. Wir machen hier mal so ein Sonderschuldenpaket. So, und dann kriegen die Kommunen mal ein paar Brotkrumen davon ab. Aber Altschuldentilgung, das gehen wir nicht an. Dass ihr wirklich wieder gestalten könnt, nee, das machen wir besser nicht. Wir machen weiter das Ding mit den Fördermitteln. Weil da könnt ihr dann 80% meinetwegen zu eurem Projekt dazukriegen. Aber als Projekt, was wir im Landtag für gut befinden und wo der Staatssekretär kurz vor Wahlkampf mit einem Pappscheck bei euch vorbeikommen kann und sich dafür feiern kann, dass er es gemacht hat, obwohl ihr das alles vor Ort geplant habt. So, das ist das Prinzip, nach dem die immer noch verfahren. Die haben den Ernst der Lage nicht kapiert. Das ist in meinen Augen politisches Totalversagen. Die Volksparteien haben nicht verstanden, warum die AfD in Umfragen die stärkste Kraft ist. Weil die Leute merken, dass dieser Staat, so wie er jetzt ist, nicht mehr funktioniert. Und das ändern tust du nur, wenn du dafür sorgst, dass es wieder läuft. Dass es einfach wieder funktioniert. Von unten nach oben. So wie unser Grundgesetz unsere Staatsstruktur vorgesehen hat. Und da kannst du trommeln, klatschen, Demos machen. So, die Radikalen kriegst du nicht wieder runter, wenn du den Leuten nicht endlich wieder den Eindruck vermitteln kannst, dass dieses Land funktioniert.
Jetzt habe ich mich auch schon geredet, aber...
Alles gut. Ich fand es interessant. Die kommunalen Spitzenverbände haben letzte Woche veröffentlicht, dass in 2025 die Kreditaufnahme der Kommunen mit 34,9 Milliarden einen neuen Spitzenwert erreicht hat. Und ich komme ja nun aus dem Bereich Insolvenzuntersuchung und stelle fest, dass hier dasselbe Verhalten vorhanden ist, wie es auch bei klammen Unternehmen ist. Man häuft immer mehr Schulden an. Und du hattest es eben schon angesprochen, die so nicht mehr zurückzahlbar sind. Und ein früherer Chef von mir hat immer gesagt, das ist wie sich in die Hose zu machen, wenn es kalt ist. Es wird kurzfristig besser, um langfristig deutlich schlechter zu werden. Denn Tilgung und Zinsen müssen ja bezahlt werden. Und dasselbe, was wir auf der Bundesebene sehen, dass der Zinsanteil immer mehr von den Steuereinnahmen wegfrisst, das sehen wir ja auch auf Ebene der Kommunen. Das heißt, wir können kurzfristig gegebenenfalls etwas finanzieren. Gleichzeitig langfristig schaufeln wir uns weitere Verpflichtungen drauf. Und das wird langfristig eben auch den Spielraum nochmal verkürzen.
Ja, und auch ganz, ganz schlechtes Timing, ne? Also wenn man sich das mal anschaut, was macht die CDU da? Vor der Wahl erzählen die uns, gibt hier kein Abweichen von der Schuldenbremse. So haben sie aber schon gewusst, dass sie es machen werden. Das ist ja der wahre Skandal. So, und nach der Wahl machen sie das dann. Zu einem Zeitpunkt, wo die Zinssituation, wo die Wirtschaftslage echt nachteilig ist, wenn ich das will. Ne? Also können wir uns ja drüber streiten, ob man jetzt ein Sondervermögen machen musste. Für die Bundeswehr sagen ja auch wir Freien Wähler, was willst du tun? Also aus dem laufenden Haushalt hättest du den Rückstand bei der Bundeswehr sicherlich nicht hinbekommen. Ob es die ganzen anderen Schulden, die jetzt teilweise so zum Flicken von Haushaltslöchern verwendet werden.
Wäre mal eine Anmerkung gewesen.
Ein anderes Thema. So. Aber Timing, Leute, so als wir in der Niedrigzinsphase waren, als Geld überhaupt nicht nichts gekostet hat, so als wo die Kommunen, die Länder, der Bund, die ja noch weniger Zinsen zahlen als der Durchschnittsbürger, so wo die richtig hätten investieren können und Jahre des Niedrigzinses nutzen können für diese Investition, da hat ein Wolfgang Schäuble gesessen und hat die schwarze Null angebetet. So, und jetzt, Jahre später, Investitionsstau noch größer. So, da machen sie dann das irrsinnigste Schuldenpaket aller Zeiten. Dieselbe Partei. So, kann man nicht verstehen. Ist nicht zu verstehen.
Ja, ich würde jetzt aus der Welt der Finanzintermediäre sagen, naja, wenn die mit ihren Deckungsstöcken sich die Depots mit Nullzinsanleihen hätten vollstopfen müssen, hätten wir zumindest auf der Seite der Lebensversicherer und Co. schon noch ein Problem gekriegt. Die haben sowieso schon ein Problem mit den steigenden Zinsen, weil sie ihre
Anleihen abwerten. Reden wir mal über Lebensversicherung. Wir sind inzwischen an dem Punkt, wo dir dann am Ende garantiert wird, dass du das wieder rausbekommst, was du reingesteckt hast. So, das ist ja der Stand. Leute, das zeigt ja, dass hier wirtschaftlich in diesem Land was nicht funktioniert. So, wenn du zu deinem Versicherungsmakler gehst und der dir nur noch so ein Angebot machen kann, so, dann weißt du doch, dass hier wirtschaftlich irgendwas nicht läuft. Wenn dir das Nullwachstum garantiert wird auf deine Kapitalanlage.
Ja. Das leitet über zu einer weiteren interessanten Frage. Denn wir hatten vor einigen Monaten Matthias Lauer, ein Mitarbeiter der NordLB hier, der die Kommunalanleihen vertreibt. Und damals sagte er, es ist erstaunlich, dass die Kommunalanleihen den Banken, die das vertreiben, quasi aus den Händen gerissen werden. Und nannte als Beispiele große Städte wie München und Stuttgart und andere, die ja jetzt auch massiv mit weiteren finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Stuttgart, Porsche, Daimler, Gewinneinbrüche, ich muss nicht sagen, München von einer quasi schuldenfreien Stadt zu 2 Milliarden Schulden innerhalb eines Jahres, das ging schnell. Wie ist das denn bei den kleineren Gemeinden?
Ja gut, da ist es...
Die den Zugang zum Kapitalmarkt nicht haben.
Da ist es ja teilweise, sage ich mal, etwas ruhiger und behäbiger. Aber der Umstand ist ja trotzdem derselbe. So, und du hast da tatsächlich noch, gerade bei sehr kleinen Gemeinden, die dann sich auf die Mittel- und Oberzentren in ihrer Region verlassen können, so, weil die sagen, dann halten wir XY halt selber nicht vor. Die Leute werden dann schon ein bisschen weiter fahren und im Oberzentrum den Seniorentreff nutzen. Wir müssen hier vor Ort keinen vorhalten. So, da kannst du natürlich schon sehr weit runterdimmen mit den freiwilligen Aufgaben. Das machen auch viele Gemeinden so und hoffen damit, sich irgendwie finanziell stabil zu halten. Funktioniert aber auf Dauer bei der Lage, die wir jetzt gerade haben, sobald du von Gemeinden redest, die auch Personal haben, ne? Also die nicht übers, je nachdem, Bundesland gibt ja diese Geschichte mit Ämtern oder Verwaltungsgemeinschaften etc. Aber wenn du von der Gemeinde redest, die auch ein bisschen Personal hat, also mehr als den Gemeindearbeiter, der den Papierkorb leert, so dann bist du da auch irgendwann in dieser Bewegung. Und wie gesagt, da gibt es dann so ein paar Trickser, die haben auch sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, die dann sozusagen sagen, ich habe hier meine Gemeinde entschuldet und so weiter und so fort. Ja, wenn du da genau reinguckst, dann sind das halt Gemeinden im Speckgürtel von Oberzentren, die sozusagen zu Lasten der ihnen nächsten größeren Stadt sich saniert haben, weil sie eben einfach Angebote runtergefahren haben, die Leute trotzdem sie noch nutzen konnten, weil sie eben auf der anderen Seite der Stadtgrenze vorgehalten werden. So, okay. Ist aber keine Lösung für das Problem, was wir haben. Das Problem, was wir haben, lässt sich wirklich nur lösen, wenn du da ganz tief reingehst, wenn du anfängst, Konnexität verpflichtend zu machen, tatsächlich ins Grundgesetz so reinschreibst, dass wer bestellt, auch bezahlt. So, und dann kannst du ganz langsam, das geht auch nicht von heute auf morgen, kannst du dieses System wieder zum Arbeiten bringen. So, und was mein Thema ist, was wir Freien Wähler hier in Schleswig-Holstein auch zur kommenden Landtagswahl ganz weit nach vorne stellen, das ist eben auch die Frage, wie geht man dann mit den Altschulden um? So, weil dieses ganze Narrativ, die haben schlecht gewirtschaftet, die haben es verdient, solche Altschulden zu haben, das ist nicht die Basis, auf der wir hier politisch diskutieren können, sondern wir müssen, wenn wir kommunale Selbstverwaltung ernst nehmen, wenn wir wieder Gestaltungsspielraum vor Ort haben wollen, dann müssen wir diese strukturell bedingte chronische Unterfinanzierung der Vergangenheit und die Folgen daraus, eben diese Altschulden, das müssen wir dann eben auch von Land und Bund in einer Kraftanstrengung abräumen. So, das wäre mal ein Thema gewesen, wo wir hätten loslegen können und nicht, was die gerade machen.
Dann kommen wir zur Einnahmeseite. Die Gemeinden haben ja nur ganz wenige Möglichkeiten, ihre Einnahmen zu steuern und zu steigern. Und wir sprechen über die Grundsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, dort insbesondere die Gewerbesteuerhebesätze. Und da ist in den letzten Tagen ein interessanter Gesetzesentwurf durchgekommen, dass die Gemeinden nun nicht mehr die Gelegenheit haben, über die Gewerbesteuerhebesätze sozusagen ihre regionale Wirtschaftspolitik zu betreiben, sondern der Gewerbesteuerhebesatz ist auf einen Mindestsatz, jetzt muss ich es überlegen, von 235% angehoben worden. Gut, ob das den Wettbewerb so wirklich beeinflusst bei Gewerbesteuerhebesätzen auch von 400-500%, das sei mal dahingestellt. Aber in ihrer Verzweiflung heben die Gemeinden, Kommunen die Gewerbesteuerhebesätze an. Und das wiederum hat natürlich auch direkten Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den jeweiligen Kommunen.
Ja, und wir reden da ja nicht von den großen Global Playern, sondern wir reden da von kleinen, mittleren Unternehmen, inhabergeführter Einzelhandel, Gastronomie und so weiter. So, die trifft das ja alle am Ende. So, und dieser Ansatz jetzt zu sagen, wir trocknen innerdeutsche Steueroasen aus, weil das ist ja die Herleitung, warum man jetzt so einen Mindestbetrag macht, das ist in meinen Augen, kann man es diskutieren, ist aber, glaube ich, nicht das größte, drängendste Problem bei Steuervermeidung, was wir haben, sondern das ist das Thema, dem sie Herr werden können. Das eigentliche Thema liegt weit drüber, nämlich auf der europäischen Ebene, dass amerikanische Konzerne irgendwo Niederlassungen in Niedrigsteuerländern Irland, Niederlande, wählen und dann aber eben ganz stark auf dem deutschen Markt unterwegs sind. So, und das sind wirklich strukturelle Steuerprobleme. So, also wir reden ja von einem Trend, sage ich mal, im Einkaufsverhalten der Menschen. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber Menschen verhalten sich nun mal, freie Individuen, wie sie sich verhalten. Die gehen immer mehr Internetbestellungen machen, versenden nach Hause, was nicht gefällt, wird zurückgeschickt und sind weniger im lokalen, stationären Einzelhandel. Riesige Herausforderung für Stadtentwicklung vor Ort, dass du Zentren noch lebendig hältst.
Haben wir hier in Hannover ganz extrem.
So, du musst über Einkaufsqualität, Aufenthaltsqualität, das Erlebnis gehen, dass die Leute sozusagen weiterhin deine Innenstadt beleben. So, und da geht es dann eben nicht um Dumpingpreise, sondern da geht es um das qualitative Erlebnis inzwischen. So, aber da ist ein Wechsel im Einkaufsverhalten der Menschen. So, und da ist ein riesen Steuerthema hinter. Also das ist ja Wahnsinn, wenn du dir überlegst, was die Leute im Versandhandel bestellen und dann wird die Niedrigsteuer irgendwo abgeführt, aber nicht in Deutschland. So, und selbst wenn wir an den Punkt kommen, dass es in Deutschland abgeführt werden würde, haben wir immer noch ein Problem. Und darüber müssen wir auch politisch mal diskutieren. Früher ist es so gewesen, da wo ich es eingekauft habe, bei mir vor Ort, da ist die Steuer fällig geworden. Wenn die jetzt einen Unternehmenssitz irgendwo in Deutschland anmelden, dann wird alle Steuer dort fällig. So, eigentlich müsste die Steuer für diese ganzen Versandgeschichten am Empfängerort fällig werden. So ist natürlich ein riesig irres Ding, das organisatorisch hinzubekommen. Aber das sind Diskussionen, die müssen wir doch führen. Da geht es um riesige Milliardenbeträge, die da an Steuern verloren gehen, die noch vor ein paar Jahrzehnten eben wie selbstverständlich, als das noch vom stationären Einzelhandel dominiert worden ist, das ganze Geschäftsfeld, sind die abgeführt worden. Die werden nicht mehr abgeführt. Das ist vorbei. So, und dann diskutieren wir eben über so Geschichten, Gewerbesteuerhebesätze, Wettbewerb und dann ist die eine Gemeinde, die dann mal 20 Punkte runtergegangen ist, die ist dann die Steueroase. Naja, okay, wie gesagt, ich finde es auch nicht schön. Also wie gesagt, ich bin Kommunalpolitiker in einem Oberzentrum, Hansestadt Lübeck. So, wir halten hier ein Theater vor, wir halten Schwimmbäder vor, wir haben einen öffentlichen Personennahverkehr, der ganz okay ist, sage ich mal. So, wir haben ganz viel Kultur, Soziales und ganz viele Angebote, die wir einfach machen. So, und davon haben die ganzen Leute aus den Umlandgemeinden auch eine ganze Menge. So, und wenn die jetzt noch anfangen würden, uns immer ein paar Prozent bei der Gewerbesteuer zu unterbieten, damit dann sozusagen die Unternehmen ihren Firmensitz,
damit Träger ins in die Nachbarkommune
ziehen. Das werden die wohl nicht tun, zum Glück. So, wobei, da können wir gleich, wenn wir noch über europäische Politik reden wollen, PFAS, Gesetzgebung, auch so ein, so ein überbürokratisierter ja. Wahnsinn. So, wenn das kommt, dann habe ich auch Angst hier um unsere Gewerbesteuer, weil dann kann Träger auch demnächst einpacken. So, und nicht nur Träger, auch Chemiedreieck und ganz viele andere Standorte in Deutschland. Da ist auch, statt dass wir jetzt mal loslegen, unsere Wirtschaft entfesseln, dass wir im Wettbewerb mit China, mit den USA in diesem neuen Spannungsfeld loslegen können, beschäftigen wir uns wirklich so mit dieser, mit dem Verbot von irgendwelchen PFAS. Also es geht nicht mehr in meinen Kopf. Ich habe einfach das Gefühl, ganz viele Leute haben den Ernst der Lage nicht verstanden. So, das ist bei ja. diesem Schuldenthema so, das ist bei der Wirtschaftspolitik so, das ist in der Steuerpolitik so. Wir reden immer noch wie vor 15 Jahren. Nur es ist nicht mehr vor 15 Jahren. Da sitzt so ein Kerl im Weißen Haus, wo ich morgen nicht weiß, was er tun wird. So, wir haben Putin, der Angriffskrieg für eine gute Option hält, um seine Interessen durchzusetzen. Wir haben ein China, was schon lange nicht mehr bei uns abkupfert, sondern teilweise in vielen Branchen die besseren Produkte macht als wir. So, mal als internationaler Kontext. Weil in Europa gibt es eine Regierung nach der nächsten. Ungarn war jetzt mal eine schöne Ausnahme, die irgendwie in extreme Hände, entweder in die eine oder in die andere Richtung fällt, mit denen du kaum noch zusammenarbeiten kannst, die dann teilweise eher auf der Payroll von den Russen stehen, als für europäische Interessen. So, und dann hast du in Deutschland, guckt euch die Wahlumfragen an, so hast du noch zu befürchten, dass es demnächst in einzelnen Bundesländern eine absolute Mehrheit für eine AfD gibt. Das ist mal das Setting. So, und auf der anderen Seite rennt noch die Linke rum und feiert ihre politische Renaissance. So, warum auch immer, weil TikTok-Videos lustig sind. So, keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden, was der neue politische Ansatz dahinter ist, außer dass man es jetzt farbenfroh und mit Musik hinterlegt hat. So, aber auch die feiern wieder Erfolge. So, und das ist der ganze politische Kontext. Und wir führen immer noch die verdammten Debatten von vor 15 Jahren. Wir müssen uns doch nicht wundern, dass die Leute langsam aussteigen und sagen, das läuft doch nicht. So, und deswegen ist immer mein Punkt, um jetzt mal positiv das zu sagen. Jetzt habe ich mich viel aufgeregt heute. So, und ich will nicht immer schimpfen. So, aber um es jetzt mal positiv zu sagen, deswegen braucht es doch freie Wähler. Deswegen braucht es Menschen, die in der Mitte stehen, die nicht irgendwie Extremisten sind, so, die besser Politik können als tanzen, so, die einfach solides politisches Handwerk beherrschen, so, die das auch schon mal ein paar Tage gemacht haben, die mal in einem Rathaus gesessen haben, Verantwortung getragen haben, die es jetzt einfach mal besser machen. Die wissen, wo sind die Zahnräder, die gerade blockieren in diesem System und die mal wieder freigängig machen. Das ist doch das Thema. So, und das kann auch was verändern. Und das müssen wir als Freie Wähler nach draußen tragen, den Leuten klar machen, dass der Frust, den sie haben, der ist berechtigt. Und dass dieses ganze Schönreden und immer sagen, naja, aber sie müssen doch sehen, das ist doch alles gar nicht so. Und die Landesregierung hat doch was gemacht und das ist doch alles schon ganz schön. Nee, das brauchen wir nicht. Wir müssen mal ernst nehmen, was die Leute sagen. Deren Analyse ist nämlich gar nicht so falsch, dass hier ganz viel schief läuft. So, eingestehen, erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, wir können das aber ändern, ohne dass ihr den Kommunismus oder den Faschismus ausrufen müsst, weil beide Systeme werden auch nicht zur Lösung eurer Probleme führen, sondern die werden dazu führen, dass ihr euch nicht mehr beschweren dürft. So, das ist nämlich die Lösung dieser Extremisten. Die ändern nichts an den Problemen am Ende, wenn sie an der Macht sind, sondern du wirst mit dem Wagen abgeholt und ins Foltergefängnis gebracht, wenn du zu laut Kritik übst, dass immer noch alles genauso ist wie vorher. So, das ist das Prinzip von politischen Extremisten. So, und das ist nicht die Alternative zu SPD und CDU, sondern die Alternative zu SPD und CDU, die es nicht mehr hinkriegen, das sind Freie Wähler, die es besser machen können. So, und dieses System, was ja gut war, was uns ja Wohlstand gebracht hat, was ja einfach eine riesige Entwicklung hier in Mitteleuropa möglich gemacht hat, also die Stabilität Deutschlands über Jahrzehnte, so, das hat ja auch Frieden ermöglicht und so weiter und so fort. Das System ist doch gut, das schmeiße ich doch jetzt nicht auf den Müllhaufen, nur weil es mal ein bisschen hakt, sondern ich sorge, wie gesagt, dafür, dass diese Zahnräder wieder freigängig werden, dass die Maschine wieder läuft. Und dann eben müssen wir Freien Wähler jetzt mal in den Maschinenraum gelassen werden, damit das funktioniert.
Wir haben uns ja vor was 14 Tagen in Wolfsburg getroffen, um das neue Grundsatzprogramm der Freien Wähler zu entwerfen, bearbeiten, wie auch immer man will. Das war so der erste Aufschlag. Und zwei Dinge haben mich dabei frappiert. Erstens die konstruktive Art und Weise, wie wir auch durchaus strittige Themen diskutiert haben, dass wir dann eben auch in der Aufnahme der Lösungen, die wir sehen, der Ziele, die wir sehen, dann eine Einigkeit erzielt haben. Und das, was uns vielleicht auch von anderen Parteien noch unterscheidet, wir haben es eben nicht mit professionellen Politikern auf Mandatsjagd zu tun, sondern wirklich auch mit ausgemachten Fachleuten aus ihren jeweiligen Bereichen. Ich habe den Tag wirklich super viel gelernt, auch von anderen, sodass das, was wir für uns in Anspruch nehmen, der gesunde Menschenverstand, dort sich Weg oder Raum gebrochen hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und eben auch abweicht von Schwarz-Weiß-Lösungen. Wir sind also sehr stark im Graubereich unterwegs.
Ja, und das ist nichts Schlimmes. Das muss man den Leuten immer mal wieder sagen. Die denken ja auch alle nur noch in Schwarz-Weiß. Nee, Grau ist schon eine tolle Farbe, weil Grau heißt, dass das Problem gelöst wird.
Ja, es hat viele Schattierungen. So. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und ich bin ja gelernter Ökonom und als Ökonom gibt es zwei wichtige Sachen, die man lernen muss, gerade heutzutage in der Volkswirtschaft, die prinzipielle Unterlegenheit der abhängig Beschäftigten, und es gibt externe Effekte. Was heißt externe Effekte? Jede Lösung, die du findest und anwendest, hat eben auch ihre negativen Seiten. Das muss man eben auch sagen. Und hier finde ich insbesondere die Aussagen von Aiwanger immer sehr differenziert. Er sagt, es gibt gute Anwendungen für E-Mobilität, aber es gibt eben auch die Notwendigkeit, den Verbrenner weiterzuführen. Und ja, es ist das Wort immer das Verbrennerverbot. Es ist ja im Prinzip ein Verbrennerverbot durch die Hintertür. Ein explizites Verbrennerverbot gibt es ja nicht, muss man ja auch ganz deutlich immer mal sagen und sagen, nee, Verbrennerverbot ist so nicht richtig.
Ja, und ich finde, es wird auch immer den Falschen angelastet. Also jetzt werde ich hier noch zum Anwalt der Grünen. So, das wird immer gesagt.
Ja, ja, ja.
Das wird immer gesagt, nein, das ist irgendwie grüner Unfug, Deindustrialisierungspolitik, sonst was. Nee, Freunde, das waren die mal ausnahmsweise nicht. Das war die CDU. So,
ja,
und
Atomkraftausstieg.
Und die Leute regen sich da auf über das Thema, so mit dem Verbrenner. Gehen da hier, ich meine, man kriegt das ja mit, gehen hier vor Ort zu den Kollegen der Grünen, machen denen die Hölle heiß. So, und ich denke mir mal so, ihr steht vorm falschen Büro, Freunde. So, das ist Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. So, das ist noch die Regierung Merkel gewesen. So, geht doch mal bei denen hin, die es verursacht haben. So, und das ist ja Wahnsinn. Wenn du dir wirklich die Wirtschaftspartei CDU hat das so auf den Weg gebracht, weil darum lobbyiert worden ist damals, dass man Planungssicherheit haben will, dass man nicht verschiedene Entwicklungsstränge von verschiedenen Technologien gleichzeitig finanzieren will, dass man die Chinesen, die sind eine Planwirtschaft, da sagt einer, da geht's lang, nur noch das wird gemacht. Und da wollte man so ein bisschen in die Richtung kommen. So hat bei der CDU lobbyiert und die Partei Ludwig Erhards der sozialen Marktwirtschaft hat dann sozusagen das Gesetz gemacht, so was dieselben Rahmenbedingungen wie die chinesische Planwirtschaft schaffen soll, nämlich, dass der Staat dir vorgibt, was gibt es jetzt zu entwickeln, welche Technologie ist jetzt die, auf die du dich als Unternehmen konzentrieren sollst. Ja, Leute, das muss man doch mal adressieren. Das muss man auch mal wirklich der CDU ins Stammbuch schreiben. So, und da höre ich niemals auf, die zur Verantwortung dafür zu ziehen, weil das ist ein riesiger politischer Fehler gewesen, so wie sie es gemacht haben. So, und gleichzeitig, du hast völlig recht, können wir auch nicht sagen, Elektromobilität ist Käse, lassen wir sein. Nein, es gibt richtige Anwendungsfelder für alles. So, und am Ende wird sich auch das durchsetzen, was wirtschaftlich ist, was funktioniert, wovon die Menschen überzeugt sind. Kann ja auch sein, dass die Leute 3 Cent mehr bezahlen wollen, so weil sie von etwas überzeugt sind. Aber du musst sie halt überzeugen. Du kannst sie nicht zwingen. Wo leben wir denn, dass wir die Leute immer zwingen wollen und uns nicht mehr die Mühe machen, sie zu überzeugen? Das ist wirklich, das ist dieser Nanny-Staat, der dabei geht so, und dir jeden Mist vorschreiben will, weil er sich selber nicht zutraut, dich mit guten Argumenten zu überzeugen. So.
Ja, das ist ganz viele strittige Bereiche. Nehmen wir Windkraft, nehmen wir Solar. Ich persönlich bin ein großer Fan von Windkraft.
Ja, ich auch. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender einer Bürgerenergiegenossenschaft. So, ja, wir machen diesen Strom. So, und ich kann berichten, es ist verdammt schwierig, das in diesem Land zu machen. Genehmigung und so weiter, das ist alles nicht lustig. Das wird hier verdammt schwierig gemacht. Diese permanenten Gesetzesänderungen, dass du dich auf nichts mehr verlassen kannst. So,
wie war das eben mit den Rahmenbedingungen?
Ja, Rahmenbedingungen. So, und Planbarkeit, und Langfristigkeit. So, und das ist auch DNA der Freien Wähler. Das hast du ja erzählt, wenn wir da über unser Grundsatzprogramm debattieren, dass da auch sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen und dass es komischerweise funktioniert, dass sie sich nicht an die Gurgel gehen, sondern dass die in einem konstruktiven Austausch miteinander sind. Und ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Weil der Freie Wähler an sich, so, der hat ein vernünftiges Sozialleben. Der hat ein Zuhause, da gibt es links und rechts Menschen, die neben ihm wohnen. Die heißen Nachbarn. So, und die haben andere Meinungen als er. Aber weil die andere Meinungen wie er haben, kann der die nicht irgendwie blockieren, canceln, sonst was, sondern die wohnen halt immer noch neben dem. So, und dann musst du halt mit dem klarkommen. Und wenn du den an der Mülltonne triffst, dann könnt ihr unterschiedliche Meinungen zur Cannabis-Legalisierung haben, aber ihr werdet miteinander klarkommen müssen, weil ihr wohnt halt im selben verdammten Haus. So, und das ist so eine Sache, das ist dem Freien Wähler, dieses in kleinen Gemeinden ist das ja noch viel schlimmer. So, da kannst du dich ja gar nicht richtig mit den Leuten streiten, so, weil dann ist das ganze Zusammenleben kaputt. So, also da bist du gezwungen, auch bei Meinungsverschiedenheiten immer wieder den konstruktiven Weg zu finden, miteinander klarzukommen, gegenseitig sich zu akzeptieren. Und das ist halt komplett das Gegenteil von dem, was wir aktuell haben, dass du jeden, den du nicht magst, blockierst du auf deinem Social-Media-Kanal, du kriegst von einem Algorithmus nur noch eingeblendet, was dasselbe ist, wie du denkst. Ist ja auch total irre. Also ich will ja eigentlich auch mal in meinen Social-Media-Feeds habe ich eigentlich gerne auch Zeug, über das ich mich aufrege, was ich nicht so sehe. So, aber das zeigt dir das Ding ja gar nicht mehr an. So, du lebst da ja in so einer Zuckerwatte-Welt, wo alle deine Meinung haben. So, völlig langweilig. Ne? So, aber das ist der Kontext, in dem ganz viele Leute inzwischen sozialisiert sind. Gerade so diese Parteijugendtypen, die dann immer dieselbe Vielmann-Brille haben und den C&A-Anzug, so bei der Jungen Union, die sind in diesem Bereich inzwischen alle sozialisiert. Die sind nicht so wie wir Freien Wähler. So, und deswegen funktioniert das auch nicht mehr. Deswegen dieses Versöhnliche, dieses Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft organisieren, das funktioniert nicht mehr. Und das ist aber so wichtig. Das ist einfach so wichtig, dass deine Mitmenschen sind nicht deine Feinde. So, und auch Leute mit anderen...
Auch nicht, wenn du mal anderer Meinung bist.
Ne? Genau. Und auch andere Parteien, das sind nicht deine Feinde. So, ihr habt unterschiedliche Ansichten.
Wir sind Wettbewerber.
So, und ich glaube auch nicht, dass die morgens aufstehen aufstehen und sagen, ich will Deutschland vernichten. Die sind von ihrem Zeug wahrscheinlich überzeugt, ob das richtig oder falsch ist und ob sich das als richtig oder falsch in der Zukunft herausstellen wird. Aber die allermeisten Menschen, die sich politisch engagieren, stehen morgens nicht auf und sagen, ich will diesem Land schaden. Nein, und es ist einfach wichtig, dass man Menschen zusammenbringt, so, und dass du es hinbekommst, eben nicht immer das Schlimmste vom anderen zu denken, so, sondern eben auch bei politischen Meinungsverschiedenheiten ja auch Gemeinsamkeiten zu suchen, weil, und das war mal ein großer Erfolgsfaktor für Deutschland, wir müssen doch auch mal wieder Sachen als Lösung beschließen, Gesetze machen mit einer gewissen Langfristigkeit. So, ich muss es doch hinbekommen, dass nicht
Verlässlichkeit,
dass man einfach mal sagt, ja, okay, wir hätten jetzt 2 Stimmen Mehrheit, um das durchzusetzen im Parlament. Aber das ist nicht schlau. Das ist nicht klug, weil nach der nächsten Wahl, wenn hier eine neue Regierung kommt, dann wird das alles wieder zurückgedreht, neu gemacht, so, und dann geht es komplett in die gegenteilige Richtung. Viel besser ist es doch, dass wir über das hinausgehen, was man dringlichst bräuchte als Mehrheit, dass ich mit gesellschaftlichen Akteuren, mit der Opposition in Bereichen Einigkeit erziele und Sachen finde, die dann auch mal 20 Jahre halten. So, und das ist doch die wirkliche Herausforderung, gerade jetzt, wenn wir von diesem Reformstau-Thema reden. So, Herbst der Reform, Frühjahr der Reform. Also, ne, das ist wie im Kindergarten.
Wir müssen noch ein paar neue Jahreszeiten.
Genau, das einführen. Ist wie im Kindergarten. So, irgendwann haben wir die Jahreszeiten durch, alle haben was Schönes dazu gebastelt. So, und dann gehen die uns aus. Dann müssen wir wahrscheinlich neue erfinden. So sind wir ja auch gut, so politische Kunstbegriffe oder so. Nee, aber ernsthaft, Reform, wenn ich das jetzt angehe, so, und wenn die das da jetzt mit ihrer großen Koalition in Anführungsstrichen, die ja alles andere als eine große Koalition mehr ist, so, wenn die das da durchziehen, wir wissen doch alle, dass nach der nächsten Wahl auf Bundesebene diese Koalition ganz sicher nicht fortgesetzt wird. So wie die miteinander umgehen, die haben überhaupt kein Interesse daran. Das heißt, in irgendeiner anderen Konstellation werden andere Parteien beteiligt sein. Vielleicht bleibt die CDU da und macht es dann mit den Grünen, zuzutrauen wäre es ihnen. So, kann alles passieren. So, und dann ist doch wieder alles politisch neu gemischt. Und wenn du dann so tiefgehende Reformen, wie wir gerade bräuchten, wenn die dann auch wieder alle auf links gedreht werden, so, und wieder eine andere politische Richtung eingeschlagen wird, das funktioniert doch nicht. Wer soll das denn noch umsetzen? So, das ist ja sowieso schon immer meine Frage, so häufig wie das Sozialgesetzbuch in Deutschland geändert wird, ne? So, kannst du doch vergessen. Wer soll das denn machen? So, du beschließt die Änderung, dann wird dann einmal von oben nach unten, wird dann die Dienstanweisung an jeden Sachbearbeiter in jedem Landratsamt geschickt, wie man jetzt zukünftig damit umgehen muss. Dann kommen die auf die ersten 3 Probleme, dann sagen die da und da, oh, das funktioniert nicht, jetzt müssen wir noch eine neue Software haben, dies, das, Ananas. So, irgendwann haben sie den Prozess dann vernünftig, zum Laufen bekommen. So, und eine Woche später heißt es dann, naja, Edgy Badge, jetzt haben wir die nächste Änderung hier im Gesetz, die müssen wir jetzt auch noch implementieren. So, das funktioniert doch nicht. Ich muss mich doch mal hinsetzen können und sagen können, wir machen jetzt Dinge einfach mit einer gewissen Verlässlichkeit, mit einer gewissen Haltbarkeit. So, und ich packe nicht immer dieselben Themen im 2- oder 3-Jahres-Rhythmus wieder an, so, und würfel alles durcheinander. Weil damit bewirke ich nichts, weil es kommt gar nicht in die Fläche raus. So, verstehe ich nicht. Aber das ist halt Menschen, die nicht aus der Praxis der Anwendung kommen. Das sind Leute, die haben noch nie ein Rathaus von innen gesehen, die machen so eine Gesetzgebung, weil die sich gar keine Ahnung davon machen, was passiert, nachdem das Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. Die verstehen gar nicht, dass da irgend so einer mit einer A8-Besoldung das am Ende wirklich machen muss. So, dass da so ein Verwaltungsbeamter sitzt, der mit dem Zeug, was die gerade geschrieben haben, jetzt konkrete lebensnahe Fälle, also Fälle aus dem wahren Leben bearbeiten muss. Und dass es von dem irgendwie ein paar Tausend im Land gibt. So, das wissen die alles gar nicht aus der Anschauung. So, wir haben einen Bundeskanzler, so, der hat noch nicht mal eine Gemeinde regiert als Bürgermeister, geschweige denn dass er auf höherer Ebene Land oder Bund mal Minister gewesen wäre. So, der ist direkt von Berufspolitiker, im Grunde schon verrenteter Berufspolitiker, ist er direkt ins Kanzleramt eingeritten. So, und jetzt sitzt der da. Wie soll das funktionieren, liebe CDU? Ihr habt auch super Bürgermeister, Landräte, ganz tolle Menschen, die ich jeden Tag so im Austausch kennenlernen. Es gibt ja auch echt fähige Leute in der CDU. So, aber warum muss ich da meinen Politikrentner, mein Unionsfossil zum Bundeskanzler machen? Ich verstehe es nicht.
Ja, ist eine berechtigte Frage. Du hattest vorhin, und das ist für heute meine letzte Frage, die Bubbles angesprochen. Und wir tendieren ja dazu, Parteien, Menschen, irgendwelche Aufkleber aufzudrücken, links oder rechts. Und meine grundlegende These lautet, das frühere links und rechts existiert nicht mehr. Das hat längst irgendwie ganz merkwürdige Kategorien eingenommen. Da werden Labels verteilt, die jeglicher Begründung und auch irgendwelcher theoretischer, politischer Theorien widersprechen. Ich persönlich bin zum Beispiel als Jugendlicher in den CDA sozialisiert worden, weil mein Onkel da aktiv war und habe da so katholische Soziallehre und so weiter durchaus Sympathien für ein paar Sachen, gut, wo die jetzt abgebogen sind.
Ja, gut.
Da schweigt die Höflichkeit des Sängers. Aber ich selber habe Positionen, die früher mal klassisch links gewesen sind. Ich habe gerade am letzten Mittwoch mit einem sehr linken eine spannende Diskussion gehabt, wo ich dann diese klassisch linken Themen, die mir auch wichtig waren, vertreten habe. Und da drehte sich das einmal komplett um, also Thema Kriegspolitik und so weiter und so fort. Wo würdest du in diesem Schema oder würdest du das Schema für die Freien Wähler komplett ablehnen? Wo stehen wir, also du hattest schon gesagt, konservativ im Sinne von, wir müssen wieder die Mittel anwenden, die politischen Entscheidungen treffen, die früher mal funktioniert haben. Also eine Absage an die Modernität, die gerne von den Linken propagiert wird.
Naja, ich würde jetzt nicht komplett der Modernität bye-bye sagen, so, aber es gibt halt Dinge, die funktionieren, ne? Also, und bis mir nichts Neues vorgestellt wird, was genauso gut funktioniert, bleiben wir erstmal dabei, nicht?
Ja, never change a running system, so könnte man auch sagen.
Nein, aber du sagst, links und rechts gibt es so wie früher nicht mehr. Ist, glaube ich, klar, weil Welt hat sich verändert. Kalter Krieg ist dann irgendwann vorbei gewesen. Dann hieß es, das ist das Ende der Geschichte. So stellte sich heraus, war es wohl nicht. So, aber haben wir lange geglaubt. So, und da hat sich einfach so im politischen Kompass ganz viel verändert. So, grundsätzlich war das immer so, dass die linken Parteien Moskau zugewandt waren. So, heute ist die absolut rechteste Partei des Landes auf Putin-Trip. So, also das sind so Dinge, die passen nicht in diese klassischen Schubladen von vorgestern. So, und ich glaube, das führt uns auch nicht weiter so. Also natürlich gibt's die Linke, das ist eine linke Partei, so, und die AfD ist eine rechte Partei, das kann man klar erkennen. So, das ist ja auch dieses Polarisierungsthema, so, die alles richtig, so, aber es gibt ja keine Stromversorgung ist nicht links oder ist nicht rechts. So, sondern ja. Die ist entweder mit Kohle, Gas, Sonne, Wind.
Funktioniert nicht.
So, funktioniert nicht. Aber die singt ja weder die Internationale noch das Horst-Wessel-Lied. So, also die ist ja nicht politisch eine Energieversorgung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, wo ja in diesen ganzen Social-Media-Geschichten, da muss immer irgendwo ein Label drauf. Ne? Da muss immer, und das ist, glaube ich, nicht das, was die Leute auch wollen. So. Mich nennt man dann Linker, weil ich für eine öffentliche Daseinsvorsorge bin, die nicht privatisiert wird. So, warum bin ich das? Weil ich Karl Marx gelesen habe? Nein. So, weil ich praktizierender Kommunalpolitiker bin. So, ich sehe, wie diese Strukturen unsere Gemeinschaft hier vor Ort bereichern. Ich bin total glücklich, dass wir unser kommunales Wohnungsunternehmen damals, als das der Trend war, nicht privatisiert haben, dass wir das heute noch haben, dass wir darüber Möglichkeiten haben, günstigen Wohnraum zu schaffen, Einfluss auf den lokalen Markt auch zu nehmen und damit auch die anderen Unternehmen dazu bringen, einen besseren Standard hier anzubieten. So, ich sehe, das ist eine gute Sache. Ich bin davon überzeugt. So, aber ist das jetzt links, dass ich sage, wir privatisieren das nicht? Nee, das ist vernünftig. So, und auch ein Linker darf mal vernünftig sein, das gestehe ich dem zu. So, genauso wie ein Rechter mal vernünftig sein darf. Und ich glaube, da müssen wir uns mal von trennen, da immer solche Labels zu verteilen. Wovor ich halt warne, ist, so einen Käse zu machen wie eine Alice Weidel, die dann dem Elon Musk erzählen will, dass Hitler links war. So, ja, okay, Leute, da ist dann die Grenze meines Geschmacks erreicht. So, ja. das ist dann die Relativierung, die es nicht braucht. So, aber ich glaube, die Leute sollten jetzt nicht, weil sie irgendwo bei irgendeinem Einzelthema sagen, ja, das ist jetzt, da bin ich jetzt aber links, so, jetzt kann ich mich nicht bei den Freien Wählern engagieren. So, das ist alles Unfug. Das ist sowieso. Wenn Leute uns da draußen zuhören, die noch keinen Mitgliedsantrag unterschrieben haben, muss ich sagen, schwerer Fehler. So, kann man aber korrigieren, ne? Kann man noch machen. So, ist aber nicht erforderlich, dass man jetzt unser Wahlprogramm nimmt, unser Grundsatzprogramm nimmt, das auswendig lernt, so alle anderen Gedanken aus seinem Kopf löscht, so und sich von seinem Ehepartner abfragen lässt, dass man nur noch die reine Lehre wiedergibt als Automat. So,
die es bei uns ja auch nicht gibt.
Die es auch nicht gibt. So, das ist nicht der Sinn von, ich engagiere mich in politischen Parteien. Wenn ich eine Partei finde, wo, wenn ich so ein Programm durchlese, so roundabout 60, 70, 80% mit mir übereinstimmen, dann habe ich schon eine verdammt gute Partei für mich gefunden. So, dann trete ich da ein, kämpfe mit den Kollegen für die gemeinsamen Ziele. So, und weil ich noch ein kleiner Quälgeist bin, gibt es so 2, 3 Themen, wo ich die anderen in meiner Partei überzeugen will, dass die eher so ticken sollten wie ich und nicht so, wie es gerade gemacht wird. So, und da diskutiere ich mit denen. So, und dann habe ich meinen richtigen Platz gefunden. Aber wenn ich halt zu Hause auf der Couch warte und gucke, dass irgendwann die Partei erfunden wird, die mit mir zu 100% übereinstimmt. Die wird es niemals geben. Ich bin seit 2009 bei den Freien Wählern aktiv. So, ich bin Landesvorsitzender, Generalsekretär. Ich habe fast jede Programmkommission der letzten Jahre geleitet in dieser Partei. Und wenn ich das Programm nehme, da ärgere ich mich immer noch über ein paar Absätze und sage, also hätte ich es privat geschrieben, würde es da nicht stehen. Ne? So, und das muss man einfach den Leuten, glaube ich, sagen. Weil gerade viele junge Menschen, die ich treffe, so bei Veranstaltungen, an Gymnasien, die laden ja häufiger mal Politiker ein. Finde ich auch traurig, dass das Gemeinschaftsschulen und so weniger tun. So, eigentlich sollte Politik nicht ein Privileg von Gymnasiasten sein, sondern an jeder Schule stattfinden. So, aber wenn du mit den jungen Leuten im Kontakt bist, die haben häufig eine riesige Ehrfurcht davor, sich zu engagieren in einer Partei, in einer Organisation. Die gehen mal zu irgendwelchen Veranstaltungen und so, keine Frage. So, aber sich so festzulegen, da haben die einen riesen Respekt vor. Die wollen da wirklich die richtige Entscheidung für sich treffen. So, alles anerkennenswert, ne? Also die wollen das sorgfältig machen und richtig machen. So, aber dieses sorgfältig und richtig machen führt bei vielen von denen dazu, dass die gar keine Entscheidung treffen, so, und dass die immer noch am Überlegen sind. Und da sage ich eben wirklich, dann fasst euch irgendwann den Mut, wenn ihr sagt, passt mehrheitlich, so, dann legt mal los. So, Fehler machen ist auch erlaubt. So, man sollte jetzt nicht irgendwie im Leben 1000-mal die Partei wechseln. So, aber wenn es denn nun wirklich mit 14, 15 der Fehltritt war und man dann irgendwie nochmal wechselt, das wird einem auch nicht das Leben ruinieren. So, also wirklich Mut fassen, sich politisch engagieren, so und was machen. So, einfach nicht nur Probleme sehen, sondern Probleme lösen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Gregor, für deinen Besuch hier in der Freisprechanlage.
Ich habe absolut zu danken. Sonst bin ich ja immer in meinem Podcast-Format Orange im Dialog die Leute am Fragen.
Bitte abonnieren.
Bitte abonnieren, genauso wie hier. Wir spielen das übrigens auf beiden Kanälen am Ende gleichzeitig aus. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Mal gucken, wie sehr wir die Leute damit verwirrt bekommen. Und sonst ist das immer so, ich stelle die Fragen im Podcast und stelle die Gäste vor und möchte, dass die erzählen. So. Und heute hatte ich jetzt mal die Gelegenheit, hier voll auszuholen. Deswegen meine Entschuldigung an alle, die jetzt zu viel Gregor hören mussten. Aber heute hatte ich Auslauf, heute wollte ich mal.
Wenn es euch gefallen hat, dann teilen, liken, abonnieren. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, mit uns nächstes Mal wieder mit Dirk, mit Gregor und mir zu diskutieren. Wir freuen uns auf eure kontroversen Meinungen und Diskussionsbeiträge. Und bis dahin, tschüss Gregor und tschüss liebe Leute. Wir freuen uns aufs nächste Mal.